Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts BVMW Bayerischer Untermain mit Bea Brenner.
Servus, mein Name ist Beatrice Brenner und heute wollen wir mal beleuchten, woran es eigentlich liegt, dass es Hackern immer wieder gelingt, in Firmennetze einzubrechen und natürlich dann auch Lösegeld zu erbeuten. Und dazu hole ich mir Thomas Kress. Der hat vor 5 Jahren die Firma TKUC in Haibach gegründet und befasst sich unter anderem genau mit diesen Fragen und natürlich auch mit den Lösungen. Aber bevor es losgeht, möchte ich noch auf ein Angebot hinweisen, das nach dem Gespräch auf die Zuhörer wartet. Rinaldo Heck, einer unserer Marketingpartner, hat nämlich eine Idee, wie die tägliche Arbeit einfacher organisiert werden kann. Aber nun bin ich gespannt auf das, was der Thomas zu sagen hat. Hallo Thomas.
Hallo Bea.
Thomas, ihr seid ja nun als Systemhaus unterwegs und kümmert euch unter anderem um die IT-Sicherheiten Unternehmen. Und man hört ja immer wieder, dass Unternehmen gehackt werden und anschließend ein Lösegeld zu zahlen ist, weil ansonsten sind sie einfach lahmgelegt und können nicht mehr arbeiten. Was sind denn aus deiner Sicht die größten Schwachstellen?
Ja, derzeit gibt es eigentlich 2 große Themen. Das sind zum einen Täuschungsversuche, bei denen versucht wird, kritische Daten abzufangen. Zum Beispiel, indem der Angegriffene auf gefälschte Seiten gelockt wird und dort werden Daten wie Username, wie ein Passwort oder Kontodaten abgefragt. Also es sind diese sogenannten Phishing-Angriffe, von denen man auch immer wieder liest. Ein zweiter Weg sind die Täuschungen, bei denen der Angreifer versucht, Zahlungen zu veranlassen. Indem zum Beispiel der Geschäftsführer, der gefakte Geschäftsführer, eine Mail an die Buchhaltung schickt und eine Zahlung veranlasst. Das ist so der eine große Block. Der zweite Block betrifft das Einschleusen von Schadsoftware. Also laut dem aktuellen Sicherheitsbericht des BSI wurden allein in 2021 144 Millionen neue Schadprogramme entdeckt. Das sind also pro Tag ungefähr 400.000 und damit 22% mehr als im Jahr davor. Also man sieht ein stetiges Wachstum, was hier stattfindet. Und schon früher ging so die größte Gefahr eigentlich von Viren aus und heute ist es eher so die Ransomware, die Gefahr macht. Wobei ich damit nicht sagen möchte, dass Viren ungefährlicher geworden sind. Aber einfach die Ransomware ist sowas, was es früher in der Form so nicht gab.
Erklär doch bitte kurz den Unterschied zwischen Viren und Ransomware.
Ja, gerne. Also Viren und Ransomware sind beides erstmal Malware, also bösartige Programme, die ja irgendwas anstellen. Unterscheiden tun sie sich in der Wirkungsweise. Viren oder zum Beispiel auch Würmer infizieren Dateien und replizieren sich dann im ganzen Netz. Das heißt, sie verteilen
Moment
sich weiter.
Mal, was heißt replizieren?
Ja, sie verteilen sich immer weiter im Netz und sind eigentlich erstmal dafür da. Also ein Virus kann zum einen irgendwas sein, was sich dann irgendwo versteckt, was man dann überhaupt nicht sieht, was dann irgendwie im Hintergrund dafür sorgt, dass das Daten abfließen oder dass das irgendwas mitgeschnitten wird. Oder einfach auch, das waren so die ersten Versionen von Viren, dass die Systeme instabil werden. Also dass der Rechner abstürzt, dass man nicht mehr vernünftig arbeiten kann. Also das ist das, was ein Virus macht. Die Ransomware, die hingegen, die verschlüsselt Dateien. Und das ist das, was man ja immer wieder jetzt auch in letzter Zeit in der Presse liest. Großes Beispiel war, vor kurzem war wieder Mediamarkt, die ja dann irgendwo, wo alle Kassen nicht mehr funktioniert haben. Also dort geht man her, infiziert letztendlich auch die Rechner, verschlüsselt die Dateien oder verschlüsselt einfach nur Teile davon, aber so, dass eigentlich nichts mehr am Ende nutzbar ist und fordert darüber dann letztendlich ein Lösegeld. Also im Schnitt sind gerade bei Ransomware-Angriffen ist es so, dass die Systeme oder die Firmen wirklich für 21 Tage im Schnitt stillgelegt sind und das durchschnittliche Lösegeld, was gezahlt wird, liegt bei über 150.000 US-Dollar. Und selbst Nachzahlung dauert es im Schnitt fast ein Jahr, bis die Unternehmen wieder so richtig arbeitsfähig werden.
Wie lange hast du gesagt?
Also das genaue Durchschnitt sind 287 Tage.
Also das heißt nicht, dass das ist ja mehr als ein Dreivierteljahr.
Das genau. Also das heißt nicht, dass das Unternehmen komplett stilllegt, aber auch das gibt es. Also ich kenne einige Unternehmen, die haben wirklich bei Null angefangen, haben ihre ganze IT wieder hochziehen müssen. Die haben also 4 Wochen, 6 Wochen Tag und Nacht durchgearbeitet, um überhaupt wieder eine funktionsfähige IT zu bekommen. Weil letztendlich ist ja auch, selbst wenn ich Lösegeld zahle, habe ich keinerlei Garantie, dass ich wirklich freigeschaltet werde.
Mann, so ein Ausfall kann ja ein Unternehmen leicht in den Ruin treiben, abgesehen davon, dass sein Ruf beschädigt ist, ne?
Klar, ich meine, vielleicht habe ich eine Cyberversicherung, die ein bisschen einsteigt, aber am Ende ist das natürlich auch mehr ein Tropfen auf den heißen Stein. Also wenn ich als Unternehmen ja, egal ob ich 4 Wochen oder vielleicht ein halbes Jahr nicht arbeitsfähig bin, also ich kann froh sein, wenn ich als Unternehmen so einen Schaden eigentlich überhaupt überstehen kann, wenn ich das finanziell durchstehen kann.
Jetzt hast du gerade was von der Cyberversicherung gesagt. Ich habe dazu auch mal nachgefragt und gehört, entweder bieten die Versicherungen sowas gar nicht an oder es ist ungeheuer teuer. Und ich habe auf eurer Webseite gelesen, dass ihr eine Ransom-Versicherung anbietet und sogar eine Geld-Zurück-Garantie. Wie macht denn ihr das?
Ja, das bietet letztendlich, in unserem Fall bietet es der Hersteller mit an. Also der Hersteller hat einen Deal gemacht mit der Münchner Rück. Also die Münchner Rück hat sich die Software angeschaut, hat das Ganze durchgetestet und bietet das Ganze leider erst für größere Kunden an. Also die Voraussetzungen davon sind, dass man irgendwie 5000 Endpunkte hat, bekommt dann aber im Falle, wenn wirklich ein Schaden durch eine Ransomware entsteht, eine Versicherungssumme von 3 Millionen US-Dollar. Ist jetzt auch kein Riesending. Ich meine, wie wir es vorher hatten, wenn das Unternehmen stillsteht, komme ich mit den 3 Millionen natürlich auch nur bedingt weit. Aber es ist natürlich besser als nichts. Und auch die Versicherungen mögen das natürlich, dass einfach schon ein zweiter noch mit einsteigt. Wenn ich dann irgendwie eine Cyberversicherung habe, die ein bisschen was zahlt und die Ransomware-Versicherung ein bisschen was zahlt, dann bin ich natürlich schon wesentlich besser aufgestellt, als wenn ich beides nicht habe.
Cybercrime ist also ein richtig lukrativer Geschäftszweig, allerdings halt höchst kriminell, ne? Ich habe vor einiger Zeit ein Video vom BKA gesehen zu Cybercrime. Das BKA spricht da von dem sich am dynamischsten verändernden Kriminalitätsphänomenen. Und es ist mittlerweile ein richtig professionelles Geschäft. Also im Darknet werden ja nicht nur die gestohlenen Daten angeboten und die Identitäten zum Verkauf, sondern sogar Dienstleistungen für Cyberstraftaten. Man nennt es wohl Cybercrime as a Service.
Das ist so. Also der Cyberkriminalitätsmarkt hat mittlerweile ein Volumen von 4 Billionen US-Dollar und ist damit einiges größer als der ganz weltweite Drogenhandel.
Diese Cyberkriminalität ist ja richtig ein einträgliches Geschäft. Da brauche ich doch überhaupt keine Bank mehr überfallen.
Nö, du brauchst keine Bank zu überfallen. Also mit Cyber kannst du wesentlich mehr machen und vor allen Dingen wesentlich sicherer am Ende, weil die Unternehmen, zum Teil sind sie ja staatlich geschützt. Im Moment gibt es gerade so eine Conti-Ransomware. Da steht also aller Voraussicht nach Russland hinten dran, weil sie sich auch ganz klar bekannt haben, dass sie jeden angreifen, der sich letztendlich auf die Seite oder nicht auf die Seite von Russland stellt. Also von daher, ja, die sind letztendlich staatlich protegiert und sind in dem Dienst unterwegs. Aber auch für den Rest ist natürlich immer noch genug zu verdienen.
Aber sag mal doch, warum glauben eigentlich viele kleine und mittlere Unternehmen, dass sie von der Cyberkriminalität verschont bleiben?
Ja, das ist ein ganz interessantes Thema. Also das haben wir auch sehr, sehr häufig. Und jedes Unternehmen, mit dem man spricht, kennt ein anderes Unternehmen, was bezahlt hat, was gehackt wurde, was stillgestanden hat. Aber jeder ist immer so der Meinung, ja, das sind die anderen, das sind nicht wir. Wir sind zu unwichtig, wir sind zu klein. Aber am Ende ist es natürlich eine ganz naive Vorstellung, die man davon hat. Letztendlich ist jedes Unternehmen interessant für einen Hacking-Versuch, um Daten abzugreifen, um zu verschlüsseln, weil jedes Unternehmen, das Geld verdient, das wirtschaftlich arbeitet, ja, hat ein Problem, wenn es nicht mehr arbeiten kann.
Mich hat mal ein Mitglied angerufen, das ist ein kleiner Betrieb, weniger als 10 Leute. Die sind im Weiterbildungsbereich tätig. Und der Inhaber hat mal wieder Trainer gesucht und hat Bewerbungen auch per E-Mail bekommen. Bei einer Bewerbung, die er geöffnet hat, ist dann auf dem Bildschirm sofort der Totenkopf gekommen und die Lösegeldforderung. Der war auch sofort verschlüsselt und nichts ging mehr. Und klar, natürlich ist der in Panik geraten. Deswegen hat er mich ja auch angerufen, um Hilfe zu erfragen. Jedenfalls war dieses kleine Unternehmen mehrere Tage arbeitsunfähig. Aber selbst wenn man das Geld bezahlt, kann man doch gar nicht sicher sein, dass man unbeschwert weiterarbeiten kann und die Daten nicht verloren sind oder verkauft werden, oder?
Es gibt keine Garantie. Es gibt mittlerweile auch die Zwei- und Dreifachversuche. Also auch das, weil ich weiß ja danach nicht, wenn ich bezahlt habe, ob wirklich auch alles verschwunden ist. Im Regelfall ist das nämlich genau nicht der Fall. Und das Thema ist, das Unternehmen kommt dann halt irgendwie nach, oder der Angreifer kommt nach einem halben Jahr, nach einem Vierteljahr, egal wann er wieder Geld braucht, kommt wieder auf mich zu und verschlüsselt mich gerade wieder. Also von daher, selbst wenn ich zahle, habe ich natürlich erstmal keinerlei Garantie, dass ich das einmal mache und dass danach nie mehr irgendwas passiert.
Aber was kann ich denn tun, um mein Unternehmen wirkungsvoll zu schützen?
Ja, also schützen kann man sich mit entsprechender Software. Wir haben früher gab es die Virenscanner, die gibt's heute auch noch. Die sind natürlich gegen Ransomware, haben die eigentlich keine echte Chance mehr. Es gibt aber Lösungen, und das ist eigentlich unser Steckenpferd, mit dem wir unterwegs sind. Es gibt eine Lösung, die basiert auf einem Deep Learning Framework. Mit der bin ich in der Lage, dateiagnostisch, das heißt vollkommen egal, ob das jetzt eine ausführbare Datei ist, eine ZIP-Datei ist, ob das ein Office-Dokument ist, ob es ein PDF-Dokument ist, ein RTF-Dokument ist, würde ich da drin vor der Ausführung erkennen, ob dort eine Schadsoftware drin ist. Die Erkennung geht innerhalb von 20 Millisekunden, ohne dass da auch irgendwelche Cloud-Abfragen notwendig sind. Das heißt, selbst wenn ich die Datei offline öffnen würde, was ja mal passieren kann, wenn ich im Zug unterwegs bin, wird der Schutz aktiv. Und es wird halt erkannt, ob letztendlich da ein Schadsoftware drin ist oder ob keine Schadsoftware drin ist. Also ich kann nichts auf die Datei schreiben, ohne dass es auf die Festplatte schreiben, ohne dass so eine Datei einmal geprüft wurde. Und das ist im Moment wirklich auch fast die einzige Lösung auf dem Markt, mit der man dieses Sicherheitslevel eigentlich erreichen kann. Andere Unternehmen, und das ist halt so das, was als zweites passiert, wissen halt genau, dass eigentlich die Virenprogramme, die so da sind, eigentlich zu unsicher sind. Und haben deshalb versucht aufzurüsten mit sogenannten EDR-Lösungen.
Wie heißt das?
EDR-Lösungen.
Und was heißt das?
Steht für Endpoint Detection und Response. Schöne, schöne englische Begriffe. Da geht es eigentlich darum, letztendlich Angriffe nachvollziehbar zu machen. Also die können nicht wirklich schützen, also machen kein Prevention, sondern sie machen ein Detection. Also sie merken dann, okay, da ist jetzt was passiert und versuchen, den nachvollziehbar zu machen. Ist zwar ganz nett, aber gerade bei der Schnelligkeit, die Ransomware heute hat, bin ich halt immer viel zu spät dran. Also so eine aktuelle Ransomware, die braucht ungefähr 3 Sekunden, dann hat sie meinen Rechner verschlüsselt. Die braucht 15 Sekunden, dann ist die im ganzen Netz unterwegs. Also alle Maschinen, die erreichen kann.
Echt? Im gesamten Netz?
Ja, hat sie nach 10, 15, 20 Sekunden erreicht und fängt dort natürlich genauso an zu verschlüsseln. Und hat die natürlich auch, ja, ein Unternehmen mit 1000 Rechnern, wenn die Rechner alle irgendwie im gleichen Netz stehen und erreichbar sind, Für diese Ransomware ist das Unternehmen maximal eine Viertelstunde, ist alles erledigt. Und wenn man dann guckt, dass dann ein Mensch reagieren möchte mit so einer EDR-Lösung, ist illusorisch. Der kann froh sein, wenn er eine Viertelstunde überhaupt mitgekriegt hat, dass was passiert ist. Aber drauf reagieren, es geht nicht mehr.
Was ist denn eigentlich mit den Backups, wenn die auch verschlüsselt?
Nicht unbedingt. Also ein Backup habe ich ja clevererweise, oder im Regelfall zumindest soll ich das so haben, von meiner Produktivität oder von meinen produktiven Netzen getrennt, sodass das Ganze nicht passiert. Was ich natürlich nicht weiß, ist, ob so eine Ransomware natürlich nicht auch eine Zeit lang vorher schon da war. Auch diese Lösungen gibt es, die sich dann still und leise erstmal irgendwie auf dem Rechner verhalten und machen erstmal eine Zeit lang gar nichts und warten einfach erstmal ab. Dann passiert mir es natürlich schon, dass ich die mitgebackupt habe. Und dann ist natürlich mein Backup zum Zeitpunkt, wo sie letztendlich sich entfaltet, genauso kaputt wie mein produktives Netz. Also es gibt mir, die Backups ist ein guter Weg, aber es gibt mir keine hundertprozentige Sicherheit.
Kriege ich denn irgendwie raus, wenn sich bei mir so ein Schläfer eingenistet hat?
Nee, es ist schwierig. Vor allen Dingen, ich meine, was wir halt immer mehr sehen, sind halt wirklich gezielte Angriffe. Das, was du vorhin berichtet hast, das kann was Gezieltes sein. Das kann natürlich auch einfach nur sein, dass irgendwelche Hacking-Kits halt letztendlich die Bewerbung gesehen haben und gesagt, okay, da schicken wir mal was hin. Was wir aber mittlerweile immer mehr sehen, ist, dass wirklich Firmen gezielt angegriffen werden. Dort wird also auch versucht, E-Mail-Kommunikation mitzulesen. Dort werden dann Antworten auf bestehende E-Mails geschickt, also zum Beispiel Kommunikation mit Geschäftspartnern. Erwarte einen Vertragsentwurf, ich kriege einen Vertragsentwurf und in der PDF mit dem Vertrag hängt letztendlich genau die Ransomware drin. Die wird jeder aufmachen. Da wird keiner drüber nachdenken, da hilft mir kein Awareness-Training. Das wird einfach passieren.
Ich habe ja selbst schon mal E-Mails bekommen, die täuschend echt gewirkt haben. So mit Firmenfarbe und Logo und so weiter. Beispielsweise waren Mails angeblich von der Telekom, dass ich jetzt meine Rechnung abholen kann. Da war natürlich der Link dabei. Das Datum hat auch gepasst, weil die haben ja immer so einen gewissen Rhythmus. Und ich bin auch direkt angesprochen worden. Mich hat nur der Betrag stutzig gemacht. Und da bin ich also doch lieber aufs Portal gegangen, habe mich dann dort direkt eingeloggt. Aber die Mailadresse vom Absender, die hätte ich nicht als falsch erkannt.
Ja, wobei ich natürlich jede E-Mail-Adresse auf dieser Welt faken kann. Also bei E-Mail habe ich ein relativ ungeschütztes Medium. Ich kann eine E-Mail eigentlich mit jeder E-Mail-Adresse dieser Welt verschicken. Und das ist kein großer Aufwand, das zu tun. Also da gibt es jetzt keine großartige Validierung. Wo ich natürlich sehe, wenn ich auf irgendwelche Links gelockt werde, dort sehe ich es im Regelfall, dass dort vielleicht noch irgendwie was anderes drinsteht. Aber auch das ist natürlich oftmals sehr, sehr gut gemacht, sodass ich da wirklich schon genau hingucken muss. Also so solche Awareness-Trainings, die helfen Unternehmen sicherlich weiter, um da das ein oder andere zu erkennen. Aber mittlerweile, man sieht halt schon immer mehr richtig gut gemachte, ja, so auch Phishing-Mails, die dort passieren oder halt solche Gefaked-Mails. Ja, da wird keiner raufkommen. Ich habe es letztes auch bei jemandem, da ging es genau um so ein Thema. Geldüberweisung, Geschäftsführer hat eine Anweisung gegeben. Die Mail war total echt, Absender hat gestimmt, alles hat gestimmt. Das Einzige, was aufgefallen war, war die Art und Weise, wie das geschrieben war. Ist der Buchhaltung aufgefallen, dass das nicht der übliche Tonfall vom Geschäftsführer ist. Und deshalb haben sie es nicht ausgeführt. Aber ansonsten, alles andere hat 1:1 echt ausgesehen.
Man hört ja immer wieder, dass Mitarbeiter die größte Schwachstelle im Unternehmen darstellen. Ne? Kürzlich habe ich gelesen, dass es sogar über 90% sind der erfolgreichen IT-Angriffe auf Unternehmen, weil die sich gegen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen richten und die eben darauf reinfallen.
Natürlich ist der Mitarbeiter immer der Schwachpunkt im Unternehmen. Die Frage ist natürlich, kann ich ihn verantwortlich dafür machen? Es gibt natürlich Mitarbeiter, die klicken auf alles. Egal, was da reinkommt, egal wie echt oder unecht das aussieht, die würden mehr oder weniger jede E-Mail aufmachen, ohne drüber nachzudenken. Die kann ich natürlich durch entsprechende Trainings sicherlich dahin kriegen, dass sie das nicht mehr so ganz machen. Aber auch das ist so ein Thema. Es gibt gute Tools, wo ich letztendlich dann verdächtige Links und verdächtige Dateien melden kann. Das muss ich auch managen können als Unternehmen. Letztendlich, auch das erlebt man dann ganz, ganz häufig. Dort sitzt dann jemand, der wird dann nach der Einführung von so einem Tool, wird er irgendwann bombardiert und weiß gar nicht mehr den ganzen Tag, was er eigentlich noch machen soll, weil er das Thema ja nicht exklusiv hat, sondern kriegt es ja oben drauf und ist sowieso schon ausgelastet. Das schläft dann mal ganz schnell ein, weil der dann viel zu lange braucht, um irgendwie zu antworten. Dann machen die Mitarbeiter doch die Datei wieder auf und sagen, funktioniert ja alles nicht so richtig. Es gibt auch gewisse Automatismen, aber auch die kommen an Grenzen. Und spätestens das, was wir halt vorher gesagt hatten, wenn die Dinger gut gemacht sind, wenn das Ganze passt, wenn das in die E-Mail-Kommunikation reinpasst, dann fragt dort keiner mehr. Dann wird das Ding aufgemacht.
Aber es gibt doch so eine Art Überraschungstraining für Mitarbeiter mit Fake-E-Mails, um die zu testen, ob sie drauf reinfallen oder vorsichtig sind.
Also es gibt zum einen sowas, dass ich sowas maschinell mache, dass ich wirklich ja gefakte E-Mails produziere, nachbaue und die dem Mitarbeiter schicke und dann zu gucken, wie reagieren sie da drauf, um sie dann darauf hinzuweisen, dass das vielleicht jetzt nicht so toll gewesen wäre, wenn das echt gewesen wäre, dass sie die aufgemacht haben. Es funktioniert auch in die Richtung, dass man also letztendlich überhaupt mal aufzeigt, dass man den Mitarbeitern mal zeigt, wie denn so gefakte E-Mails aussehen, wo sie denn erkennen können, dass sie vielleicht auch auf eine gefälschte Seite geführt werden. Also all das, worauf letztendlich so ein ITler achtet, wenn er sowas bekommt, dass der Mitarbeiter einfach da ein bisschen affiner wird für.
Sag mal, kann es denn sein, dass die Firmen sich scheuen, umfangreiche Sicherheitslösungen anzugehen, weil sie glauben, der Aufwand und die Kosten seien ziemlich hoch? So, ich meine, Virenscanner und Firewall dürften ja wohl bei den meisten Betrieben im Budget drin sein, aber was sonst noch so an Kosten entstehen kann, ist ja möglicherweise gar nicht bekannt.
Also im Verhältnis zu dem Schaden, der entsteht, sind die Kosten eigentlich erstmal minimal. Das größere Problem, was die Unternehmen heute natürlich haben, ist, ich muss überhaupt erstmal Mitarbeiter finden. Das ist eigentlich so das Problem, dass ich gerade in der IT, da haben wir definitiv einen Fachkräftemangel, der ist einfach da. Gute Leute oder überhaupt Leute zu finden, die in dem Themengebiet unterwegs sind, da gibt's nicht viel. Das Thema haben unsere Kunden, das haben wir auch wir als Dienstleister, dass wir da echt kreativ werden müssen, um da überhaupt gute Leute zu finden. Nichtsdestotrotz hilft mir so eine gute Lösung, auch Aufwand zu sparen. Wenn ich regelmäßig das Thema habe, dass PCs irgendwie neu aufgesetzt werden müssen, das kostet Geld. Wenn ich eine gute Lösung habe, die mich einfach schützt, die wenig durchlässt, dann hilft mir schon dabei, letztendlich meine IT ein Stück zu entlasten, um das Ganze wirklich auch, ja, da wirklich Geld in Aufwand zu sparen bei der ganzen Geschichte. Und das haben wir halt mit unserer Lösung zum Beispiel auch. Also die ist relativ schnell ausgerollt. Installation dauert pro PC eine Minute. Man braucht keinerlei Updates, also nicht wie so diese raschen Virenprogramme, die am Tag irgendwie zigmal irgendwelche Patterns nachladen, die alle 3-4 Wochen eine neue Version rausbringen. Also bei uns ist zum Beispiel so, gab es im letzten Jahr 2 Versionen und selbst wenn die Version 2 Jahre alt ist, dann erkennt die immer noch die aktuelle Ransomware, die gerade gestern entwickelt wurde.
Wie sollen das funktionieren?
Das funktioniert über den Deep Learning Mechanismus, der hinten dran ist.
Was heißt das?
Also wir vergleichen keine Pattern oder keine Hash-Werte, also so Datei-Informationswerte, die man mit drin hat, sondern die Software guckt wirklich in die Datei rein und kennt halt, und das ist so der ganz große Unterschied bei der künstliche Intelligenz mit dem Deep Learning. Man hat dieses Framework letztendlich mit 100% der verfügbaren Dateien antrainiert. Und damit ist die Software auch in der Lage, wirklich zu erkennen, was ist schadhafte Software und was ist gute Software. Und das geht auch über die Softwareerkennung noch raus. Also wir erkennen zum Beispiel auch, wenn irgendwelche Kommandos ausgeführt werden auf dem Rechner. Also wenn sich jemand versucht, Zugriff zu erschleichen, wenn jemand versucht, irgendwelche Rechte auszulesen, all solche Sachen, die werden durch die Software dann automatisch im Hintergrund schon geblockt. Also zum Beispiel ein großes Thema war jetzt vor kurzem Log4j.
Ja, das ging ja durch die Presse.
Wenn ich die Software auf dem Rechner gehabt hätte, dann habe ich zwar die Lücke nicht geschlossen, aber ein Angreifer hätte sich nie darüber Zugang erschleichen können, weil einfach die Lücke, die da war, durch die Software geschlossen gewesen wäre, weil die einfach die Kommandos nicht durchgelassen hätten.
Von welcher Software sprichst du jetzt eigentlich? Wie heißt die?
Die Software heißt Deep Instinct. Also Deep Instinct ist der
Wie?
Deep Instinct. Deep kommt auch vom Deep Learning und Deep Instinct ist der Softwarename.
Jetzt komme ich nochmal auf den Aufwand zurück. Mit welchem Aufwand muss ein Unternehmen denn rechnen, wenn die sich damit schützen wollen?
Die ist extrem schnell installierbar. Wie gesagt, pro Rechner eine Minute, wenn ich die paketiere, habe ich keinen großen Aufwand. Also wir brauchen irgendwie beim Kunden, um die Idee irgendwie auszurollen, ja, 2 Wochen, dann hat man irgendwie so 2-3 Wochen lässt man das Ganze so erstmal so im Erkennungsmodus laufen, damit halt auch nicht irgendwie so eigenentwickelte Software ein Problem kriegt, weil da ist es oftmals so, dass die vielleicht nicht immer ganz sauber entwickelt wurde, passiert zumindest ab und zu mal, und dann muss man halt mal die ein oder andere Ausnahme definieren, damit die auch problemlos weiterläuft. Nach 3 Wochen schalte ich in den Schutzmodus und danach läuft das Ding.
Du hast vorhin vom Fachkräftemangel gesprochen. Das hören wir ja von allen Seiten, dass der Nachwuchs fehlt. Aber der Bereich Cybercrime ist ja schon was ganz Besonderes. Muss in deiner Meinung nach in dieser Hinsicht in der Ausbildung was verändert werden?
Ja, es ist sicherlich ein Thema, was in den Hochschulen zumindest mal irgendwie mit reinkommt. Am Ende sind natürlich auch die Unternehmen so ein Stück weit gefordert. Ich meine, Ausbildung war halt früher, vielleicht hat man ein paar größere Dienstleister, die früher halt auch mal über Bedarf ausgebildet haben, wo sich das eine oder andere rausgebildet hat. In der IT ist natürlich immer das Problem, es geht halt immer weiter. Jemand, der halt mal irgendwie vor 5 Jahren eine Ausbildung gemacht hat, der ist halt heute eigentlich schon wieder ein Stück weit oldschool. Also man muss halt irgendwie permanent weitermachen, weiter lernen. Wer stehen bleibt, der fällt zurück. Und das ist natürlich ein Thema, was auch nicht bei jedem funktioniert. Ich meine, es gibt einfach Leute, die halt gerne ihre Ausbildung machen und vielleicht gern für die nächsten 40 Jahre das Gleiche machen würden. In der IT keine Chance.
Letzte Woche hatten wir ein Fachgespräch genau zu dem Thema Weiterbildung und Qualifizierung, speziell halt auch in puncto Digitalisierung, weil die ja nun letztendlich alle Unternehmensbereiche betrifft. So einmal den Beruf gelernt und darin bis zur Rente gearbeitet, funktioniert halt wirklich nicht mehr. Es verändern sich ja mittlerweile ganze Berufsbilder und die Anforderungen auch in den Betrieben, und zwar halt immer schneller. Also um lebenslanges Lernen kommen die Menschen nicht mehr rum. Aber es muss halt auch in den Betrieben installiert werden. Und dazu gehört halt auch, dass die erworbene Weiterbildung Kriterium ist für Personalgespräche, also gerade was das Gehalt betrifft und die Karrieremöglichkeiten im Unternehmen. Ne?
Definitiv. Also bei uns ist auch so, im Arbeitsvertrag hat es jeder drinstehen, dass er erstmal einen Anspruch drauf hat, und wenn jemand dann irgendwie da nicht mitkommt, dann sprechen wir das auch im nächsten Gespräch mit an und gucken, wie wir da zusammen hinkommen, dass jeder was macht. Also es funktioniert einfach nicht, egal ob das in der Security oder in anderen Bereichen ist. Man kann nicht davon ausgehen, dass man einfach mal irgendwas mal gelernt hat und dann damit einfach immer durchkommt. Geht nicht mehr.
Sag mal, welches sind denn die üblichen Einfallstore für Hacker? Sind es die E-Mails, die Zugänge zu den Firmennetzen, soziale Medien oder Firmenwebsites oder was sonst?
Also die Firmenwebsite ist natürlich immer auch erstmal ein Server, der irgendwo im Internet steht, der natürlich irgendwie angreifbar ist. Also da sollte ich natürlich schon gucken, was ich da drauf habe, was ich da für Tools drauf habe. Da sind gerade, wenn ich irgendwie so WordPress ist ja so ein Standard, den man mittlerweile oftmals hat, die gucken schon immer, dass ich regelmäßig natürlich auch die Updates mache, aber wenn man guckt, wie häufig es da auch Updates gibt, wenn ich die nicht nachziehe, mache ich natürlich da die Lücken auf und habe natürlich schon die Gefahr, dass jemand über diesen Weg einfällt. Und da muss ich natürlich gucken, welche Daten habe ich denn auf meiner Webseite liegen? Habe ich dort jetzt nur ein reines Informationsangebot? Dann ist es vielleicht so, dass meine Webseite nicht mehr funktioniert. Aber naja, gut, das kann man wieder herstellen. Schwieriger wird es natürlich, wenn ich über die Webseite Zugang auf Kundendaten habe oder auf personalisierte Daten habe. Dann muss ich das natürlich nochmal extrem schützen, gucken, wie ich da hinkomme. Oder wenn ich gar über die Webseite ins ganz normale Firmennetz reinkomme. Auch das gibt's natürlich. Das sind Themen, die man halt auch durch entsprechende Maßnahmen regelmäßig mal testen sollte. Ich meine, natürlich immer gucken, dass die Software aktuell ist, dass man nicht irgendwie irgendwelche Drittsoftware aus dubiosen Quellen irgendwie mit runtergeladen hat, um vielleicht ein tolles Gimmick noch auf der Webseite zu haben. Und zum anderen gibt's halt so Möglichkeiten wie zum Beispiel einen Penetration-Test, mit dem ich halt von außen dann auch mal meine Seite attackieren lasse, um festzustellen, ist die denn wirklich sicher?
Jetzt kommt ja immer mal die Frage nach Bring Your Own Device. Also mit den eigenen Geräten arbeiten, mit den privaten. Und gerade so in der Corona-Zeit, als die Firmen ja blitzschnell auf Homeoffice umstellen mussten, haben sicher viele mit dem eigenen Rechner daheim gearbeitet, weil halt auch kein Firmenrechner verfügbar war. Aber wie geht man da mit dem Allgemeinen um?
Das ist genauso ein gutes Thema. Ich meine, manche Firmen haben darauf geachtet, dass zumindest die Rechner, auf denen die Mitarbeiter arbeiten, dass die entsprechend geschützt sind. Andere haben es halt so gemacht, dass ich letztendlich zum Beispiel über sowas wie eine Terminal-Server-Umgebung nur auf Rechner im Firmennetzwerk zugreife. Dann ist mein Rechner zu Hause eigentlich nur so ein bisschen das dumme Interface. Aber ich habe keine direkte Schnittstelle ins Firmennetz. Aber ganz viele sind natürlich auch mit dem Rechner nach Hause gegangen oder haben ihren Privatrechner genutzt und wählen sich mit dem ganz normal ins Firmennetz ein. Sei es über eine VPN-Verbindung, was auch immer, sodass die Verbindung zwar sicher ist, aber der Rechner an sich ist natürlich nach wie vor das kritischste Stück Software, was wir da irgendwie haben. Und wenn da halt irgendwie kein oder nur ein schlechter Virenscanner drauf ist, aber selbst die meisten sind halt einfach irgendwie, ja, haben ihre Lücken. Und damit mache ich natürlich ein Tor auf. Und Update-Management ist natürlich so ein Thema auf dem privaten Endgerät. In der Firma, da kann ich halt irgendwie gucken, dass ich halt so das Verteilen von Patches, von aktueller Software irgendwie pushe, was der Mitarbeiter auf seinem privaten Rechner hat. Das kann ich halt eigentlich am Ende nicht wirklich oder nur sehr, sehr schwierig überhaupt kontrollieren.
Ja, und was ist, wenn ein Mitarbeiter mit seinem privaten Handy ins Firmennetz geht?
Das Gleiche gilt fürs Handy, klar. Gut, Handys lasse ich oftmals vielleicht nicht ganz direkt mit rein, aber natürlich habe ich, wenn ich ein Office 365 drauf habe, schon auch über das Handy möglicherweise den Zugriff natürlich auf diese Quellen. Und da ist es natürlich auch so, klar. Und auch da weiß ich natürlich nicht, was auf diesem Handy sonst noch irgendwie drauf ist, ob dort ein offenes System drauf ist. Ich meine, bei Apple ist es vielleicht noch ein bisschen in einer gekapselten Umgebung und schwieriger, Fremdsoftware drauf zu kriegen, gerade bei Android. Da sind alle Lücken offen.
Ich möchte jetzt nochmal auf die sozialen Medien zurückkommen. Ich habe gehört, dass die Angreifer auch versuchen, sich über diese Kanäle das Vertrauen von den Mitarbeitern zu erschleichen, um so irgendwie Zugang zum Unternehmen zu bekommen. Es wird aber in der Regel unterschätzt, weil man sich auch nicht unbedingt vorstellen kann, wie das funktioniert.
Das ist sicherlich ein Thema. Ich meine, immer da, wo ich letztendlich natürlich irgendwie relativ einfach an Menschen rankomme, und das ist im sozialen Medium sicherlich der Fall, kann ich mir halt sehr einfach ein Vertrauen erschleichen. Für jemanden seine Telefonnummer so auf Anhieb zu kriegen, ist schon schwieriger, aber ein Account. Und ich meine, manche Leute, die haben halt auch wirklich alle ihre Details in den sozialen Medien offengelegt. Da kriege ich sehr schnell raus, wo er denn arbeitet, was er dort macht. Und dann finde ich natürlich auch relativ schnell jemand, der vielleicht interessant für mich ist, wenn ich darüber den Zugang haben möchte. Und dann geht man halt dahin, lässt sich dann anschließend mal die Handynummer geben, guckt mal, ob man irgendwie, ja, WhatsApp, was auch immer, dann irgendwie, und über so einen Weg schleicht man sich Stück für Stück halt weiter, bis man halt irgendwann auch im Firmennetzwerk mit drin ist.
Ja, ich habe im letzten Jahr jede Menge Kontaktanfragen gekriegt von attraktiven Männern. Aber bevor ich jemanden akzeptiere, schaue ich immer erst einmal das Profil an. Und die waren komischerweise durch die Bank irgendwelche Ärzte oder CEOs oder sonst was Hochtrabendes. Und die kamen im Übrigen alle aus Oregon und waren an irgendwelchen Instituten beschäftigt. Die habe ich natürlich nicht bestätigt.
Das sind gefakte Profile, die einem aber, da geht es auch oftmals rum, dass die einen letztendlich auf andere Seiten gerne locken möchte. Da geht es dann halt auch darum, irgendwelche Bezahlseiten natürlich irgendwie mit hinzukriegen. Aber natürlich kann so ein Thema weitergehen. Immer, wenn ich irgendwo meine Daten eingebe, muss dann irgendwie plötzlich Username, Passwort eingeben. Und wie viele benutzen zum Beispiel ein Passwort für alles? Die haben dann halt irgendwie das Unternehmenspasswort, was sie dort benutzen. Das nehmen sie dann auch für alle Registrierungen auf irgendwelchen dubiosen Seiten im Internet. Und schon kennt irgendjemand mein Passwort, was schon mal so der erste Weg im Zugang ist. Und nicht jedes Unternehmen hat sowas wie zwei Faktoren etabliert, dass ich halt irgendwie dann zumindest noch irgendwas Zweites benötige, um mich irgendwie einzuwählen, wenn das Ganze nur über Username, Passwort geht. Und ich gebe den halt irgendwie auf irgendeiner dubiosen Seite ein. Ja, dann habe ich gerade die Tür aufgemacht, ohne es vielleicht zu wissen.
Eigentlich schade, denn das waren wirklich attraktive Männer.
Ja, also ich kenne das auch. Ich kenne es genau andersrum. Bei mir waren es dann immer so die leichter bekleideten Damen. Aber es hat aufgehört, muss ich sagen. Also es ist jetzt irgendwie.
Vor kurzem fing es aber bei mir wieder an. Allerdings sind die Herren diesmal aus einer anderen Region, aber wieder aus den USA.
Ja, aber ich glaube, Facebook guckt ein bisschen mehr. Also man sieht manchmal, dass irgendwie so im Augenwinkel, dass irgendwie eine Anfrage kommt, aber wenn man reinguckt, ist es schon wieder weg. Also da scheint irgendwie ein Mechanismus mittlerweile auch ein Stück weit zu greifen.
Ich habe auf der Seite vom BSI gelesen, dass derzeit auch unseriöse Spendenaufrufe für die Ukraine-Flüchtlinge kursieren. Es dürfte ja wohl ähnlich sein wie bei den Phishing-Mails, oder?
Es ist am Ende nichts anderes, klar. Ich meine, gerade diese Aufrufe muss ich natürlich schon sehr genau gucken, an wen spende ich denn da eigentlich. Und wenn's blöd läuft, spende ich vielleicht genau der Gegenseite, weil die einfach ein gut gemachtes Programm machen. Also wenn ich halt irgendwie spenden möchte, dann sollte ich das halt irgendwie bei seriösen Institutionen tun und nicht unbedingt irgendwie bei den Dingern, die übers Internet kommen.
Naja, es gibt ja auch viele seriöse Organisationen, die allgemein bekannt sind. Am besten geht man halt gleich auf deren Webseite und klickt nicht auf irgendeinen Link in der E-Mail oder so.
Das haben wir, genau. Aber da sind wir beim Thema, sich die URLs genau angucken. Man kann sich, wenn man oben in die Ecke guckt, kann man gucken, ist dort wirklich auch das Schloss geschlossen, damit man halt sieht, ist ein gültiges Zertifikat hinten dran, passt das Ganze. Darüber kann ich natürlich schon irgendwie sehen, was passiert. Und gerade wenn dann irgendwie Zahlungen dann direkt auf der Seite abgewickelt werden, dann soll ich natürlich ganz vorsichtig sein, weil in dem Moment kann es mir natürlich passieren, dass dort auch jemand zum Beispiel meine PayPal-Credentials versucht zu stehlen. Oder halt irgendwie Direktüberweisung, kennt plötzlich meine Kontonummer und vielleicht auch noch mein Passwort. Also solche Sachen sollte man natürlich auf keinen Fall tun. Also wenn man schon auf sowas spendet, dann zumindest die Zahlung versuchen außerhalb zu machen. Dann ist es zwar vielleicht schade ums Geld, aber es ist genau das Geld weg, was ich geben wollte und nicht irgendwie noch viel mehr hinterher.
Das ist ein guter Punkt, das Schloss. Das sieht man ja bei den URLs am Anfang. Und was ist denn, wenn ich sehe, dass das Schloss geschlossen ist? Kann ich dann davon ausgehen, dass die Seite sicher ist?
Wenn die Seite natürlich, also wenn die URL gefaked ist und da ist zum Beispiel noch irgendwie ein Unterstrich drin, ein Strich drin oder irgendwie ein anderer Buchstaben hinten dran, dann ist das Schloss auch geschlossen, weil dann dafür der Besitzer auch ein gültiges Zertifikat hat. Was mir das Schloss sagt, ist einfach nur, es wurde letztendlich eine verschlüsselte Verbindung aufgebaut und es wurde geprüft, dass dort ein gültiges Zertifikat vorhanden ist. Das heißt, wenn ich auf der richtigen Seite bin und ich habe das Schloss ist geschlossen, dann weiß ich, okay, die Verbindung steht dorthin und die ist auch gesichert. Wenn natürlich irgendjemand da in den Aufruf irgendwas anderes reinmogelt, da sieht man ja ganz, ganz häufig irgendwie, ich habe vorne zwar den richtigen Namen, habe aber dann plötzlich noch irgendwie irgendwas mit RU hinten dran und werde dann plötzlich irgendwie auf eine Russland-Domäne weitergeleitet, also so irgendwie so ein .com, .ru, dann spätestens dann sollte ich mir natürlich Gedanken machen, dass das vielleicht nicht mehr ganz die richtige Seite ist. Dann sieht es zwar gut aus, aber es ist halt nicht der richtige.
Meine Güte, worauf man alles achten muss. Also mein Fazit, Cybercrime ist ein lukratives Geschäft und es gibt immer wieder neue Methoden. Das heißt also, Unternehmen und Mitarbeiter müssen ständig auf dem neuesten Stand sein. Und ich danke dir, Thomas, für die umfangreichen und wichtigen Informationen dazu. Liebe Zuhörer, bleiben Sie doch noch einen Moment dran. Denn der Rinaldo Heck hat noch einen Tipp für Sie aus eigener Erfahrung, wie die tägliche Arbeit im Betrieb effizient organisiert werden kann. Denn da hat er ziemlich viel Erfahrung gesammelt. Und jetzt sage ich erstmal Tschüss.
Ciao, Bea.
Hallo, mein Name ist Rinaldo Heck, Gründer und Geschäftsführer von HIS. Wie von Bea bereits angekündigt, möchte ich euch auf unseren Business Organizer aufmerksam machen. Fehlende Kommunikation, Missverständnisse, fehlende Details, wichtige Dinge vergessen? Wir hatten genau diese Herausforderung in der täglichen Arbeit. Dank Corona haben wir uns dieser Herausforderung in der frei gewordenen Zeit gestellt und etwas Einzigartiges entwickelt. Den Business Organizer. Der von HES geprägte Begriff pragmatische Digitalisierung zeigt auf praxisnahe Weise, wie in Ihrem Unternehmen Digitalisierung eingeführt und Prozesse bei der Nutzung optimiert werden. Auf business-organizer.digital könnt ihr euch zu einem kostenfreien Beratungstermin anmelden. Mit dem Business Organizer werden die Kommunikationsprozesse im Unternehmen in einer nie dagewesenen Form abgebildet. Der neu entwickelte Business Organizer digitalisiert Unternehmenswissen und unterstützt Mitarbeiter dabei, zielorientiert und effektiver zu arbeiten. Das nicht vorhandene Chaos wird strukturiert. Dokumente werden leichter gefunden. Prozesse werden besser geplant. Und Abwesenheiten von Mitarbeitern werden kaum spürbar, da die Vertretungen genau wissen, was noch zu tun ist. Oft wird in der Beratung der Digitalisierung der Einsatz von vielen Applikationen empfohlen. Das überfordert aber die Mitarbeiter. Deshalb bündelt der Business Organizer in einer einzigartigen Form alles an einem Punkt, dem digitalen Schreibtisch. Die Oberfläche für den Anwender auf allen Endgeräten, die seine täglichen Arbeiten enthält, alles, was fachlich notwendig ist, findet er dort. Willkommen agiles und mobiles Arbeiten. Mit dem Wissensmanagement direkt an der Aufgabe bekommt der Mitarbeiter die Möglichkeit, dort zu lernen, wo er es benötigt. Willkommen New Work. Nicht suchen, sondern finden löst das Dokumentenmanagement in einzigartiger Form. Das Zusammenführen aller notwendigen Informationen wie Abnahmeprotokolle, Notizen, Bilder, Prozessdurchläufe und vielem mehr erlauben die Rechtssicherheit des Unternehmens sicherzustellen. Dabei wird Qualitätsmanagement wie ISO 9001 und DSGVO einfach digital unterstützt. Vertrauen auch Sie dem Business Organizer, denn Erfolg beginnt mit der Planung.